Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Die Winterpause in der zweiten Fußball-Bundesliga nähert sich dem Ende. Am Dienstag ist es soweit. Der 1. FC Nürnberg wird dann wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Jan Regensburg ist der erste Gegner. Und was wir da erwarten, darüber unterhalten wir uns heute hier bei Total Beklubbt. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Zum einen Simon, mit dem ich ja letzte Woche schon auf die Hinrunde zurückgeblickt habe. Hallo Simon.
Guten Abend.
Und zum anderen Felix. Hallo Felix.
Hallo.
Ja, wir wollen uns natürlich nicht nur daran satt quatschen, was in der Glaskugel möglicherweise zu sehen ist, sondern auch ein bisschen darauf schauen, was denn so in den vergangenen Wochen passiert ist. Eine Woche oder 8 Tage war der 1. FC Nürnberg ja in der Nähe von Valencia im Trainingslager, hat da 2 Testspiele bestritten, jetzt diese Woche auch nochmal ein Testspiel dann im winterlichen Deutschland gegen Dukla Prag, dann als letzten Endes Gradmesser. Und dann gab es natürlich auch noch den ein oder anderen Transfer. Wir haben es ja in den letzten Wochen schon mit Fans der abgebenden Vereine besprochen, wollen natürlich jetzt auch nochmal kurz so ein bisschen aus FCN-Sicht darauf blicken. Aber wir fangen an mit den jüngsten Kaderveränderungen. Oder es ist ja eigentlich nur eine Veränderung. Ruri Gislason hat jetzt doch noch ein neues Zuhause gefunden. Es ist ja ein wenig ländlicher als Nürnberg. Es ist vielleicht ein bisschen mehr wie Island. Es ist Sandhausen geworden, Felix. Letzten Endes war es jetzt einfach ein Abschied, der ein halbes Jahr früher kam, als er eben sonst vollzogen worden wäre wohl.
Ja, also menschlich fand ich ihn immer super. Er hat auch immer, ich sag mal, er war stets bemüht, was jetzt ja auch in Zeugnissen nicht immer so toll ist. Aber irgendwie hat es einfach nicht geklappt, auch dieses Jahr dann wieder nicht bei ihm. Und irgendwie hat er in Spielen auch immer ein bisschen übermotiviert teilweise gewirkt. Er hatte dann auch gute Momente, aber im Prinzip kann ich es vollkommen verstehen und ich war eigentlich für mich klar, dass er jetzt im Winter geht oder wie du auch schon gesagt hast, spätestens im Sommer. Sehr schade, weil charakterlich auch ein cooler Typ, glaube ich, aber ja, das war voraussehbar.
Simon, ich erinnere mich daran, dass du Ruhe Gislason damals schon allein aufgrund seines Musikgeschmacks gut fandst. Sportlich war es halt leider nicht so ganz das, was du dir vorgestellt hattest.
Ja, kann man so sagen. Also es ist, wie Felix schon sagte, er war stets bemüht, aber es reicht ja halt nicht. Also am Ende war es gewogen und für zu leicht befunden, weil er die Vorschusslorbeeren, mit denen er kam, irgendwie nie wirklich bestätigen konnte. Und es ist ganz gut, glaube ich, dass wir jetzt mit ihm auch wieder einen Badervertrag quasi los sind. Denn ist ja auch für die finanzielle Konsolidierung des Vereins ganz gut, wenn Großverdiener dann doch mal wechseln.
Ja, der Vertrag wurde dann einfach aufgelöst. Also es gab jetzt keine Ablöse für Ruri Gislason, aber eben vor dem Hintergrund des eingesparten Gehalts sicherlich nicht verkehrt, durfte sich ja dann auch eben nochmal in einem Testspiel beweisen, hat er sogar noch 2-mal getroffen, fehlte dann gegen Dukla Prag aufgrund, glaube ich, von gesundheitlichen Problemen, wie das mittlerweile so heißt halt, ne, wenn man beim gegnerischen Verein ist, um den Medizincheck zu absolvieren. Wie gesagt, Ruri Gislason, also jetzt in Sandhausen, vielleicht schießt er sich da dann noch zur WM, wir werden sehen, auf jeden Fall, an dieser Stelle alles Gute, hat halt dann irgendwie nicht sollen sein, wie das manchmal im Profifußball eben so ist. Eine andere Personalie, die den Kader nicht direkt betrifft, aber die ja mehr oder minder fast zeitgleich dann reinflatterte, betrifft Raphael Schäfer, der ja Torwartkoordinator dann wurde, nachdem er letztes Jahr dann tränenreich verabschiedet wurde. Und ja, alle hatten so ein bisschen das Gefühl, zumindest mir ging es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass eigentlich das nur so ein Zwischenstopp ist, vielleicht auch zu höheren Ämtern beim FCN. Und jetzt kommt raus, dass der Vertrag auch hier in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wird. Am 28. Januar wird dann sein letzter Arbeitstag erstmal sein. Und Felix hat gerade eben schon im Vorgespräch ja gesagt, dass ihn das so ein bisschen unerwartet getroffen hat. Du hattest es irgendwie gar nicht mitbekommen. Seltsame Geschichte irgendwie.
Ja, ich hatte gestern irgendwie viel auf Arbeit zu tun und habe das mit Gislason mitbekommen, aber irgendwie das mit Schäfer vollkommen überlesen. Und jetzt vorhin hast du es mir gesagt und ich war so, okay, gut. Also für mich war das überhaupt nicht voraussehbar. Ich habe eigentlich gedacht, der bleibt jetzt ewig bei uns, weil das war ja auch irgendwie so eine abgesprochene Geschichte und er wollte früher eigentlich schon aufhören und dann hat er doch nochmal verlängert und dann als Torwartkoordinator, und ich meine, unsere Torhüter spielen ja jetzt auch gerade nicht schlecht, um es mal zu untertreiben, und irgendwie ganz komische Geschichte, also vielleicht kommt nochmal was raus, aber ich weiß nicht, also, oder er hatte keine Lust mehr, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, was da eigentlich gewesen sein soll, oder er will was anders machen, keine Ahnung. Also, vielleicht ist auch irgendwas vorgefallen, man weiß es ja nie, aber irgendwie sehr, sehr strange.
Simon, klang so ein bisschen durch, dass man einfach verschiedene Auffassungen hatte, wie man das ja dann oftmals so schön nennt. Ich fand das Ganze auch deswegen überraschend, weil er ja der Nürnberger Zeitung kurz vor Weihnachten, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, noch ein Interview eben über sein neues Aufgabenfeld gegeben hat, und da wirkte er für mich sehr aufgeräumt, sehr zufrieden auch mit der Arbeit, und irgendwas scheint jetzt aber ja in den paar Wochen seit Weihnachten vorgefallen zu sein, dass man eben doch sich anders jetzt entschieden hat. Gleichzeitig lässt Bornemann ja gefühlt jedes Scheunentor offen und sagt, wenn Rafa ein bisschen Abstand gewonnen hat, wird er vielleicht merken, wie sehr ihm der Fußball fehlt. Die Türen werden für ihn bei uns immer offen stehen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass er quasi vom aktiven Fußball direkt weiter im Profifußball beschäftigt ist. Vielleicht, dass da auch einfach der Schnitt nicht so klar war und dass er jetzt festgestellt hat, okay, braucht vielleicht doch erstmal ein bisschen Zeit, um Abstand zu gewinnen, oder wie erklärst du dir das?
Das ist gut möglich, weil Rafa natürlich auch mit den Spielern, er kennt sie ja alle noch persönlich aus der aktiven Zeit oder so gut wie alle. Und da kann es natürlich jetzt sein, dass er mit dem einen oder anderen besser kann oder nicht so gut kann. Und wenn dann eben solche persönlichen Dinge mit in den Job als Torwartkoordinator reinfließen, ist es natürlich auch wieder schlecht, weil man dann den einen fördert, weil man ihn halt besser leiten kann, und den anderen eben nicht fördert, kann es schon sein, dass es dann eben Reibereien zwischen ihm und der Führung gab und dass es dann einfach hieß, du pass mal auf, jetzt machen wir hier mal einen Cut, du machst jetzt erstmal einfach nur ein bisschen Pause, fahr mal schön in Urlaub, kümmere dich um deine Mädels, und wenn der Kader anders aussieht und du nicht mehr so diese persönliche Bindung zum Kader hast, dann bist du jederzeit wieder willkommen und kannst hier aber ohne jegliche Vorurteile wieder einsteigen. Und wenn es so wäre, fände ich das eine sehr gute Regelung und auch, anders als man es beim Club eigentlich gewöhnt ist, auch eine sehr erwachsene Regelung.
Aber glaubst du wirklich, dass wenn er quasi niemanden mehr kennen würde, dass, also ich weiß ja nicht, was abgelaufen ist, genau, aber glaubst du wirklich, dass er dann nochmal zurückkommt? Also allein die Charaktere Raphael Schäfer das wirklich tun würde, oder sehe ich als unwahrscheinlich an, jetzt ich persönlich?
Also ich sehe es eigentlich schon, also Rafa ist ja mit ganzem Herzen beim Verein, und er ist Klubberer, und da nimmt man so einen Job, denke ich mal, lieben gern wahr. Ich meine, finanziell gesehen müsste es nicht machen. Das ist, glaube ich, echt nur ein Job, dass ihm halt daheim nicht langweilig wird und er seine Frau nicht mit seinem Klavierspiel nervt oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass beim Club einfach Torwartkoordinator mit zwei wirklich guten Torhütern in der ersten Mannschaft und, was man so von denen weiter unten hört, auch keinen schlechten, dass da ein Torwartkoordinator so viel zu tun hat. Also um Transfers muss er sich eigentlich aktuell nicht kümmern.
Naja,
zum Beispiel oder Scouten.
Ich glaube, als Torwartkoordinator musst du auch noch ein bisschen mehr machen. Also du bist ja auch vor allem mit dem Training und gibst ihnen ja auch Tipps, weil du auch vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hast etc.
Ja,
also,
aber da gibt es ja einen Torwarttrainer.
Ja, klar, aber er ist ja auch noch mit dabei. Also ich glaube, an sich ist der Job schon, also er hat schon, glaube ich.
Ist schon mehr als ein 8-Stunden-Job in der Woche, aber.
Nee, ich meinte eher, ich hatte so ein bisschen Angst, dass er vielleicht so ein bisschen nach dem, okay, er geht jetzt, es ist zwar ein beidseitigem Einverständnis, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht als Charakter dann später sagt, na, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So, weil er es eben nicht machen muss.
Kann natürlich auch sein, ja. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Ich fände es schade.
Sind wir mal gespannt, wie sich's entwickelt. Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas zum Vorschein. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn im Verein wiedersehen. Ich habe Schäfer vor allen Dingen auch immer als Mann klarer Worte geschätzt. Und das hatten wir beim FCN viele, viele Jahre nicht. Und ja, wäre natürlich gut. Also lieber 3 davon als 2 zu wenig. Ne? Schauen wir mal, wie sich das, ja, was da noch rauskommt, ob da noch was rauskommt. Auf jeden Fall viel Spaß weiterhin beim Hobbyfußball, den Raphael Schäfer ja gar nicht im Tor bestreitet, und bei den Tennisturnieren seiner Töchter. Vielleicht ja, ist es erstmal an der Zeit, das zu tun. Wir widmen uns gleich den jetzt wirklich relevanten Themen, nämlich denen aus sportlicher Sicht. Und das ist das Trainingslager in Valencia gewesen und dann natürlich die anstehende Partie gegen Jan Regensburg. Es geht da dann quasi Schlag auf Schlag Union Berlin, ja, dann an dem Freitag bereits. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Was erwarten wir für eine Kaderzusammenstellung bzw. für eine erste Elf? Was halten wir von den Neuzugängen? Das alles gleich hier auf meinsportradio.de.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Kalsch 90, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald der Winter anfängt, beginnt für uns die heiße Phase. Egal ob auf Piste, Schanze oder Eiskanal. Wir berichten jede Woche über die aktuellen Ergebnisse. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg hat im Trainingslager 2 Testspiele bestritten, 3 Neuverpflichtungen, ja, unter Dach und Fach gebracht und dann zuletzt am Pfalzner Weiher noch ein 3. Testspiel bestritten. Bei mir sind immer noch Felix und Simon und wir wollen uns jetzt bei Total Beklubbt noch ein wenig darüber unterhalten, wie wir dieses Trainingslager wahrgenommen haben. Es ging ja erstmal los mit dem Transfer von Cedric Teuchert, der sich dann irgendwie auch so ein bisschen abgezeichnet hatte und damit natürlich so eine Lücke im Sturm gerissen hat, was Torgefahr anging, was Schnelligkeit anging, die dann eben ein Stück weit auch geschlossen werden musste. Überraschenderweise, möchte man sagen, kam dann erstmal ein Defensivspieler. Ulises Garcia wurde geholt, vor dem Hintergrund, dass Tim Leibold jetzt wohl offensiver spielt. Das ging weiter mit der Verpflichtung von Federico Palacios und jetzt zuletzt wurde dann noch Marvin Stefaniak geholt. Also es sind junge Spieler, die da verpflichtet wurden, Namen, die der geneigte Fußballfan aber wahrscheinlich kennt. Und wie gesagt, das Ganze im Trainingslager, also so ein bisschen Einheiten mit der Mannschaft, konnten sie auf jeden Fall bestreiten. Die Testspiele verliefen in Summe eigentlich ganz gut. Das erste, Felix, das wurde verloren, unglücklich hinten raus mit einem Elfmeter. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein ganz klassisches, ja, Testspiel letzten Endes war, Beine schwer, so richtig ging nichts, man hatte das Spiel zwar halbwegs unter Kontrolle, aber es gab da, glaube ich, dann auch in dem Zusammenfassungsvideo so eine Schusschance von Schäfer, wo der Ball hinten raus fast verreckt. Ja, letzten Endes darf man solche Ergebnisse dann wahrscheinlich einfach nicht zu hoch hängen.
Ach nö, ist ein Testspiel. Also im Prinzip ist es blöd gelaufen. Es hätte eigentlich 0-0 ausgehen müssen. Es war nur witzig, dass genau der Neuzugang quasi einen Elfmeter verursacht. Aber im Prinzip vielleicht lebt er sich so auch beim Club ein und weiß so, okay, ja, beim Club läuft es vielleicht auch manchmal so. Und keine Ahnung, ich denke auch, also was man so mitbekommen hat, die Mannschaft nimmt ihn ja auch nicht übel. Natürlich heißt es ein Neuzugang. Und vielleicht hat er sich dadurch noch ein bisschen mehr eingelebt. Ich weiß es nicht. Also ich sehe das jetzt nicht so eng. Und ja, wie du gesagt hast, das war halt ein Testspiel.
Simon, das zweite Testspiel dann sehr, sehr deutlich gewonnen. Ja, 5-0. Da war eigentlich ja zur Halbzeit die Messe schon gelesen. Da stand es dann schon 4-0. Und das, obwohl man eigentlich ja die zweite Garde so ein bisschen da aufs Feld geschickt hat. Ja, das war ein Stück weit da einfach ein Klassenunterschied. Der Gegner einfach, ja, gefühlt auch nicht so richtig auf dem Platz. Der FCN dann, ja, das gut runtergespielt letzten Endes. Auf jeden Fall ein Sieg dann auch für das Selbstbewusstsein, gerade eben bei den Leuten, die ein bisschen hinter der ersten Elf stehen.
Ja, auf jeden Fall. Und das sieht man dann mal auch, also wenn der Club in der schottischen Liga spielen würde, könnte man auch international dabei sein, weil die Hearts sind, glaube ich, in der Liga auch gar nicht mal so schlecht. Und ja, aber Gislason hat sich da ja gleich mal mit 2 Toren verabschiedet, dann auch vom Club. Und Ulises Garcia hat auch gezeigt, dass er als Defensivspieler durchaus auch Torgefahr ausstrahlen kann, weil er da echt eine schöne Kiste gemacht. Also es war ein sehr gutes Testspiel in meinen Augen, weil da wohl auch sich gezeigt hat, dass die Mechanismen einfach greifen. Und die Neuen, also in dem Fall jetzt Ulises Garcia, dass der einfach auch schon ja seinen Teil dazu beitragen kann nach ein paar Einheiten, dass da die Rädchen ineinander greifen. Und fand ich ganz gut.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, also Heart of Midlothian, aktuell 5. in der schottischen Liga, das berechtigt dann halt doch nicht ansatzweise zum europäischen Geschäft. Das ist
ja, aber wir haben sie 5-0 oder 4-0 geschlagen. Ja. Da kann man ja davon ausgehen, dass wir ein paar Plätze über denen stehen.
Also 10 Punkte Rückstand sind es übrigens auf Platz 3, das nur so für die Randinfo. Ja, Felix?
Letztes Jahr auch Inter Mailand. Also von daher, ich würde ja sagen, wenn alles gut gelaufen wäre, würden wir jetzt Champions League spielen schon. Also
ja, mindestens.
Also wären wir jetzt noch in der Champions League dabei. Auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Auch das, ja. Ja, zurück zum Spiel. Nicht nur Ulises Garcia kriegte ja dann Minuten dort, sondern auch Federico Palacios. Nach allem, was ich las, dann mit einem durchaus gefälligen Auftritt, ballsicher, durchaus auch ein bisschen verspielt, vielleicht eben noch mit dem einen oder anderen ja, Manko im Abschluss, aber das ist ja was man ihm schon, ja, oder was man aus Leipzig quasi von ihm kennt oder aus der zweiten Mannschaft so ein bisschen vielleicht auch von Leipzig, wobei er da ja ordentlich geknipst hat, aber Herrenfußball ist ja dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, insgesamt dann da 5-0 gewonnen, da gab es, glaube ich, wenig dran rumzumäkeln. Michael Köllner im Interview dann sehr zufrieden mit dem Trainingslager, hat aber eben auch angemahnt, dass man sich steigern müsste, dass eben das Spiel aus den ersten 18 Spieltagen nicht langen wird. Und dann gab es eben zum Abschluss nochmal einen richtigen Prüfstein, Dukla Prag, ja immerhin auch Erstligist in Tschechien, war dann der Gegner am Pfalzner Weiher. Es ging bei Sonnenschein noch los, es endete in Schneegestöber. Also vielleicht schon mal ein ganz guter Gradmesser dann für das Spiel gegen Regensburg am Dienstag. Und das ist vielleicht das, worüber wir am meisten oder am ehesten mal sprechen sollten, da schickte der FCN dann tatsächlich mal eine Elf aufs Feld, die ja quasi für eine Generalprobe auch geeignet war. Predlo stand im Tor, Valentini, Everton, Mark Reiter, Sepsi bildeten die Abwehr, Petrak dann auf der Sechserposition, davor Sally, Behrens, Löwen, Leibold und im Sturm natürlich Ishak. Möwald war verletzt, es wurde dann so ein bisschen durchgewechselt zur Halbzeit, Garcia kam für Sepsi, Palacios bekam Minuten für Ishak und Stefaniak eben für Leibold. Das sind, denke ich, die relevanten Wechsel dann tatsächlich auch gewesen, um da vielleicht mal zu testen, okay, was geht. In Summe, Felix, ein sehr, sehr anständiges Spiel, das der FC Nürnberg da abgeliefert hat.
Ja, also die Tore waren vielleicht nicht so schön wie das Tor von Garcia und es waren noch nicht so viele dabei. Es waren jetzt 2 ziemlich ähnliche Tore, aber es war auch zum Beispiel schön, dass genau die 2 Neuen getroffen haben. Was ich auch interessant fand, war eben, dass Sepsi wieder in der Startelf gestanden hat. Also ich fand ja auch so ein bisschen, obwohl man natürlich gewitzelt hat bei dem Braunschweig-Spiel, als er reinkam wieder nach langer Zeit, dann hat man natürlich über Sepsi gewitzelt, weil er hat ja auch ziemlich viel Mist gebaut. Aber er hatte natürlich auch die Verletzung und vielleicht hat er sich mittlerweile wirklich, ich sag jetzt mal, sportlich und mental regeneriert und wird uns vielleicht sogar noch sehr viel Freude bereiten. Ich bin gespannt. Also insgesamt scheint ja sowieso so die Stimmung im Team ziemlich gut zu sein. Von daher, vielleicht, da lässt man sich ja vielleicht auch mitreißen und vergisst so ein bisschen die Kopfsache, die meiner Meinung nach bei ihm auch mit der Kritik und allem Möglichen und der Verletzung auch viel, glaube ich, dann mit ihm und seinem Spiel gemacht hat. Und ich glaube, wenn Leibold nach vorne kommt zum Beispiel und Sepsi und Garcia für hinten links zuständig sind, dann fand ich sehr gut. Stefaniak natürlich kam rein, schießt gleich ein Tor. Besseren Einstand kann man eigentlich gar nicht haben. Insgesamt ein gutes Spiel. Also ich bin auf die Rückrunde gespannt und vor allem auch auf die Neuzugänge.
Ja, vor allen Dingen Stefaniak, der ja wirklich Abschlussschwäche ja in Dresden schon so ein Stück weit ausgezeichnet hat und in Wolfsburg, gut, da hat er jetzt quasi gar nicht gespielt, Nicht so wie bei Palacios, dem ich das vorhin jetzt fast angedichtet hätte, aber bei Stefaniak, der ist ja tatsächlich eher als Vorlagengeber bekannt und nicht unbedingt als Torschütze. Aber vielleicht platzt der Knoten ja beim FCN endlich. Simon, lass uns mal darüber sprechen, was wir jetzt erwarten, wie der erste FC Nürnberg vielleicht auch gegen Regensburg auflaufen wird. Es gibt so Personalien, an denen ist, glaube ich, nicht mehr zu rütteln. Pretlow wird im Kasten stehen, die Abwehr wird auf jeden Fall Valentini, Everton und Markreiter beinhalten, genauso wie im Sturm Ishak. Im Mittelfeld sind Sally und Behrens gesetzt, wenn Möwald fit ist, er wahrscheinlich auch. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert da eben auf der linken Seite? Nach allem, was auch Michael Köllner gesagt hat, ist der Plan, Tim Leibold nach vorne zu ziehen, und dann ist die Frage halt, wer verteidigt dahinter?
Ja, also ich denke, dass es, also ich gehe davon aus, Kölner wird es jetzt von den nächsten Einheiten abhängig machen. Aber wenn wenn es weiterhin so gut funktioniert mit Leibold und Garcia, dann wird's so die Aufstellung auch aussehen. Aber dadurch, dass Tim Leibold eben auch defensive Qualitäten hat, hätte ich auch keine Sorgen, wenn Sepsi hinter ihm aufläuft. Weil Sepsi immer am schlechtesten aussah, wenn vor ihm jemand gespielt hat, der nicht mit verteidigt hat und er auf sich allein gestellt war. Und Leibold kann dann eben auch diesen Antrieb nach vorne übernehmen, was ja auch die Schwäche von Sepsi ist.
Felix, gerade bei Garcia ist es ja durchaus so, dass der auch einige Spiele im Mittelfeld gemacht hat. Ist es dann vielleicht auch tatsächlich vor dem Hintergrund eben, dass da zwei Leute auf dem Feld stehen, die einen ganz ordentlichen Vorwärtsdrang haben, die im Zweifelsfall eben beide Positionen spielen können. Einfach eine Überlegung, die bei Michael Köllner eine Rolle spielen könnte?
Ja, natürlich. Also du hast ziemlich, also natürlich sind sie nicht komplett gleich, aber beide mit ähnlichen Qualitäten. Und von daher kannst du vielleicht auch, weiß ich nicht, taktisch eine Mannschaft verwirren. Vielleicht wechseln sie auch während des Spiels und dann weiß die andere Mannschaft nicht mehr, wie die Zuordnung läuft. Oder du kannst auch ein ganz anderes Offensivspiel aufbauen, wenn du natürlich zwei Abwehrspieler da hinten hast auf links, die auch beide offensiv gut spielen können oder eben auch Mittelfeld spielen können. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel Löwen ist noch ein bisschen flexibler, sage ich jetzt mal. Aber im Prinzip hast du nie irgendwie einen Nachteil, wenn du Spieler hast, die flexibel sind und in dem Fall eben dann Mittelfeld und Abwehr spielen können. Also sehe ich eher als positiv.
Ja, geht mir nicht anders. Du hast Eduard Löwen angesprochen. Der hatte ja so seinen Durchhänger, wenn man das mal so formulieren möchte, gerade so dann in der Zeit vor Weihnachten. Hat sich dann wieder so ein bisschen rangekämpft im Pokal, war ja dann wieder so ein Stück weit zur Stelle. Wurde jetzt auch ja von Michael Köllner wieder dahingehend gelobt, dass er sich da so selber ein bisschen rausgekämpft hat. Sie hatten ein klärendes Gespräch auch noch vor Heiligabend schon. Und ja, jetzt ist trotzdem so ein bisschen die Frage, was macht man denn nun mit Eduard Löwen? Gefühlt scheinen alle Positionen gerade so ein bisschen zementiert zu sein. Es fällt mir ein bisschen schwer, die Position aktuell für ihn zu finden. Wo siehst du ihn, Simon?
Auf der 6 wäre Platz. Beziehungsweise die 6 ist die einzige Position, die nicht wirklich zementiert ist. Da haben wir Arras, da haben wir Petrak, da haben wir Kammerbauer und eben auch Löwen, der auch schon gezeigt hat, dass er im defensiven Mittelfeld durchaus spielen kann. Und wenn wir eine etwas offensivere Variante spielen würden, könnte ich mir das durchaus mit Löwen und Behrens als Doppelsechs beziehungsweise 6 und 8 und Möwald auf der 10 schon vorstellen.
Felix, stimmst du Simon dazu?
Ja, aber Behrens bitte Doppelsechs, die offensive 6 dann spielen lassen natürlich.
Naja, also wir brauchen als Achter
dann. Ja, genau. Nee, aber Löwen wird auf jeden Fall wieder seine Spielzeit geben. Ich habe auch am Anfang der Saison, hat ja keiner gedacht, dass er jetzt irgendwie reinkommt und plötzlich war er dann da. Ich glaube, es liegt bei ihm auch, also natürlich ist er jung und irgendwie hat ihn das dann auch ein bisschen, also ich glaube, es war so eine Mischung aus, es hat ihn genervt, dass er nicht spielen konnte, aber er hat auch gesehen, dass es irgendwie nicht läuft und ich glaube, die Mannschaft und der Trainer hat ihn da jetzt aufgefangen, ein bisschen wachgerüttelt und wenn er wieder die Spielfrische reinbringt, die er in der Hinrunde, bevor es ein bisschen bergab ging, reingebracht hat, dann wird er spielen und das Gute ist ja bei ihm, er kann auf allen Positionen spielen, er kann als Einwechselspieler reinkommen oder wenn man merkt, so okay, ein Spieler ist jetzt gerade nicht so fit und taktisch passt es vielleicht besser, dass er reinkommt. Also das ist ja genau das Gute an ihm. Deswegen rennt ihm meiner Meinung nach keiner den Rang ab und wir wissen, dass Kölner fast, also nicht durchgehend das gleiche System spielt. Er guckt ja auch auf den Gegner und er liebt, Spieler zu haben wie Löwen, um eben flexibel zu bleiben, um eben auch wechseln zu können und die Position von ihm zum Beispiel in Sturm zu setzen oder so.
Ja.
Also was aber eine interessante Variante auch wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal da nicht davon ausgeht, dass Sully gesetzt ist, Löwen auf rechts spielen zu lassen, wo er dann nicht wie Sully über unerwartete Aktionen und Schnelligkeit kommt, sondern eher über Physis. Also das fände ich auch ganz interessant.
Ja, zum Beispiel. Also das auf links sehe ich ihn vielleicht weniger jetzt nach den Neuzugängen. Aber auf rechts kann ich es mir ziemlich gut vorstellen. Und ich glaube, dass Sully uns noch überraschen wird, auf jeden Fall in der Hinrunde. Ich drücke ihm in die Daumen. Aber auf jeden Fall könnte ich mir Löwen auch voll gut auf der rechten Seite für Sully vorstellen.
Also ich muss sagen, dass ich mit Simons erster Variante, glaube ich, die größten Bedenken hätte. Ich sehe Eduard Löwen einfach nicht als Sechser. Dafür ist er ist zwar spielerisch stark, aber dafür ist er, glaube ich, manchmal nicht resolut genug im Zweikampf. Und das, da hätte ich, glaube ich, egal wen von den anderen dreien da lieber als Eduard Löwen. Und ihn dann vielleicht in der aktuellen Situation, vorausgesetzt wir spielen jetzt eben 4-1-4-1, hätte ich ihn, glaube ich, gerne einfach als Edeljoker von der Bank. Eben aus genau dem Grund, den ja Felix auch angesprochen hat, dass dann mit ihm auf jeden Fall das System umgestellt werden kann, im Zweifelsfall, dass man auf jeden Fall jemanden bringt, der Physis, aber eben auch fußballerisches Geschick dann mitbringt. Und ja, spätestens wenn wieder mit Dreierkette gespielt wird, wird an Eduard Löwen kein Weg mehr dran vorbeiführen. Also sind wir mal gespannt, wie er seine Rolle dann findet. Lasst uns noch mal kurz über die Neuzugänge sprechen. Wir haben sie ja schon erwähnt. Wie ja, wertet ihr sie, Simon? Wie wertest du die drei Neuzugänge?
Ich finde es Top-Verstärkungen. Ich finde es schade, dass Stefaniak und Garcia nur geliehen sind. Wobei, ja, bei Stefaniak, wie viel Geld Wolfsburg für ihn hingelegt hat, um ihn von Dresden zu holen. Es ist verständlich, dass sie ihn jetzt erstmal verleihen wollen, um ihm Spielpraxis zu geben. Ich denke mal, die bauen schon darauf, dass er sich jetzt beim Club mit Spielpraxis wieder zu alter Form zurückfindet und dann eben Wolfsburg verstärken kann. Und auch Garcia in seinem Alter, ist es klar, dass ihn Werder Bremen nur auf Leihe abgibt. Palacios habe ich jetzt persönlich nur drüber gelesen, habe ihn noch nie spielen sehen. Aber also so, der wird ja auch mit Lob nur so überschüttet, dass es eines der größten Talente ist. Und deswegen bin ich doch anhand der Wechsel leicht euphorisiert, muss ich sagen.
Vielleicht ganz kurz noch zu den beiden Laien. Michael Kölner hat ja auch gesagt, dass sie eben nur geliehen wurden, weil man ganz klar auf Sebastian Kerk und Dennis Lippert setzt. Und die ja nicht auf Ewigkeiten verletzt sein werden und ja letzten Endes genau auf den beiden Positionen spielen, wo die beiden Leihspieler kommen. Palacios, du hast es angesprochen, das ist so das, was seine Karriere begleitet, abgesehen von im Jugendbereich alles in Grund und Boden geschossen. Lob ohne Ende, hat aber eben nie so richtig gelangt, oder eigentlich hat es überhaupt nicht gelangt, um sich im Herrenfußball mal durchzusetzen. Felix, wie ist deine Stimmungslage angesichts der Neuzugänge?
Also ich finde es super und wir hätten uns wahrscheinlich die Laien, die wir jetzt haben, Garcia und Stefaniak, nicht leisten können zu kaufen. Also das ist ganz klar. Also Werder Bremen hat Garcia abgegeben, weil er einfach Spielzeit haben will. Und Stefaniak will auch Spielzeit haben. Und das sind zwei Top-Neuzugänge. Und vielleicht unter Umständen, weil er hat ja auch irgendwie in einem Interview gesagt, Garcia, ja, er könnte sich vorstellen, dass er beim Club bleibt. Ich meine, er ist jetzt 2 Wochen da. Das hat noch gar nichts zu heißen, aber im Prinzip, wenn er bei uns gut spielt, wir sollten aufsteigen, keine Ahnung, vielleicht könnte da noch was gehen, aber im Prinzip sind das super Neuzugänge, auch Palacios. Ich meine, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass nicht nur so ist, dass Spieler vom Club gehen und danach gut werden, sondern eben auch zum Club kommen, wie zum Beispiel Guido Burgstaller hat ja auch nicht den perfekten Start, als er dann irgendwie in der Premier League gespielt hat. Und vielleicht wird er uns überraschen und ich glaube, wir haben 3 super Verstärkungen damit. Es ist zwar ziemlich schade, dass Cedric Teuchert und damit ein ziemlich wuseliger Spieler, der auch in manchen Situationen, wie zum Beispiel im Derby, wirklich für uns das Spiel mitgedreht hat, irgendwie weggegangen ist und auch ein eingespielter Spieler. Aber ich hoffe und glaube, dass durch die Neuzugänge das kompensiert werden kann und wir vielleicht noch stärker angreifen können.
Ja, schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Neuzugänge dann machen. Wir möchten uns gleich dann noch darüber unterhalten, was wir jetzt gegen Regensburg konkret erwarten. Wir müssen natürlich noch unseren Tipp abgeben. Und dann sprechen wir nochmal ganz kurz darüber, warum Michael Köllner aus irgendeinem Grund das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen möchte.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir haben uns bei Total Beklubbt gerade eben über das Trainingslager und die Testspiele des 1. FC Nürnberg unterhalten. Insgesamt schien die Stimmung gut zu sein, es sei denn, es wurde Fußballtennis gespielt und Eduard Löwen knallt den Ball aus einem halben Meter ins Netz. Ansonsten, ja, wie gesagt, scheint das eine gut eingeschworene Truppe zu sein. Insgesamt hatte man den Eindruck, Michael Köllner ist zufrieden mit dem, wie gearbeitet wurde. Aber er hat eben auch im Interview mit Club TV quasi geäußert, dass man drei Schippen gefühlt drauflegen muss. Nicht ganz so krass, aber dass es auf jeden Fall nicht mehr lang würde, wie man in den ersten 18 Spielen gespielt hat, und wollte dennoch eben nicht sagen, okay, wir peilen da jetzt mal was an, denn er verweist immer wieder auf den Tabellenplatz 12 nach der letzten Saison. Simon, was hältst du von dieser doch sehr defensiven Herangehensweise von Michael Köllner?
Ja, ist halt es ist halt natürlich vorsichtig, weil es sind auch schon Trainer, die direkt von Aufstieg gesprochen haben, massiv auf die Schnauze gefallen. Und so lieber ein bisschen Understatement sagen, wir sind noch nicht an unserer Leistungsobergrenze, wir können da noch draufpacken, wir müssen auch noch draufpacken, weil wenn man sich die Relegationssaison anschaut, hat eben das Doppelte von der Vorrundenpunktzahl nicht gereicht und deswegen muss da mehr kommen. Das sind alles absolut richtige Aussagen und ich denke, wenn der Club am 31. Spieltag gegen Kiel mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 2 steht, dann wird auch Köllner das Wort mit A in den Mund nehmen.
Felix, wie siehst du die Geschichte? Es ist ja nicht nur Köllner, auch Bornemann formuliert es sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite sind die Spieler da ja mitunter schon ein bisschen forscher.
Ja, ich finde, Köllner macht es taktisch immer ganz gut. Also er ist, glaube ich, ein tierisch guter Motivator, weil er würde ja niemals irgendwas über die Mannschaft geben und würde niemals sagen, dass wir zum Beispiel, wie es, ich nenne jetzt keine Namen, andere Trainer schon gemacht haben und gesagt haben, uns wurden die Spieler weggekauft, wodurch er ja quasi indirekt seine eigene Mannschaft, die er gerade trainiert, geschwächt hat. Das würde Köllner niemals tun. Er sagt immer, wir haben eine super Mannschaft, wir haben Top-Spieler und so weiter. Das macht er immer. Die fördert er und redet sie stark. Aber er spricht jetzt nicht von dem großen Ziel. Und das machen die Spieler von selber, weil er, glaube ich, einfach die Spieler so motivieren kann, dass sie selber an sich glauben und von selber das sagen. Und weil sie stehen ja letztendlich auf dem Platz und müssen das regeln. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass er das nicht macht und sie beide so ein bisschen das runterreden und im Prinzip die Spieler hoch motiviert sind. Ich vergleiche das jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Bullen, der ein rotes Tuch sieht, fühlt sich das ein bisschen an, wenn irgendwie ein Leibold sagt, so ja, wir sind die beste Mannschaft, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Zitat, die beste Mannschaft, die anderen müssen vor uns Angst haben und keine Ahnung, dann ist es ja schon irgendwie der richtige Weg, weil er ist immer so ein bisschen, also ich glaube, er holt die Spieler dann auch wieder ein bisschen runter, aber schafft es trotzdem, die ganze Mannschaft zu motivieren. Ich glaube, genau so ist der richtige Weg. Andererseits wird er immer auch ein bisschen kritisiert, wenn er jetzt zum Beispiel, nicht Sally nach dem Spiel kritisiert oder dann trotzdem sagt, wir haben ein super Spiel gemacht. Aber ich glaube, letztendlich Also er weiß ja auch, wenn was falsch gelaufen ist. Letztendlich fährt er genau die richtige Taktik, dass er immer die Mannschaft motiviert, die Mannschaft das von selber weiß, was sie schaffen können, aber jetzt nicht ihnen sagen muss am Anfang der Hinrunde, okay, ja, wir schaffen auf jeden Fall den Aufstieg, weil es natürlich auch Blödsinn ist, weil es gibt noch genug Spiele, da kann noch genug passieren. Aber ansonsten macht er es genau richtig, meiner Meinung nach.
Vielleicht eben auch vor dem Hintergrund, dass das im Sommer einfach auch nicht so erwartet wurde von den meisten. Klar, die Mannschaft ist nicht schlecht, aber dass es quasi mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 1 in die Winterpause geht, das, denke ich, hatten die wenigsten auf dem Zettel. Motivation ist übrigens noch ein gutes Stichwort, wollte ich eigentlich im letzten Take noch erzählen. Ich finde es sehr, sehr amüsant, dass dass die beiden Leihspieler ausgerechnet von Abstiegskandidaten quasi kommen und damit womöglich gegen ihre Ex-Kollegen in einer potenziellen Relegation antreten könnten. Aber so weit wollen wir gar nicht schauen. Wir wollen noch kurz vorausblicken auf die anstehenden Spiele. Es geht mit Regensburg los. Der Aufsteiger überraschend auf Platz 8 nach der Hinrunde oder nach den ersten 18 Spielen. Es war kein einfaches Spiel schon auswärts in Regensburg. Jetzt kommen sie nach Nürnberg. Sicherlich nicht der einfachste Gradmesser direkt nach der Winterpause, aber es könnte eben auch schlimmer sein, Simon.
Ja, also man könnte wirklich Schlimmeres haben, also einen unangenehmeren Gegner. Ich glaube, mit Regensburg kommen wir wahrscheinlich relativ gut klar. Kölner ist ja, also Regensburg ist ja so halb seine Heimat. Er weiß auch wahrscheinlich, was einem da erwartet vom Jan, und ich glaube, er wird das Team ziemlich gut drauf einstellen, und ich gehe davon aus, dass es nicht so knapp ausgeht wie das Hinspiel.
Ja, 1-0 ging das Hinspiel ja nur aus. Felix, wie glücklich bist du über den Auftaktgegner Regensburg?
Ich weiß es nicht. Also im Prinzip sind alle Gegner in der zweiten Liga irgendwie gut und irgendwie auch schlecht. Also letztendlich ist es, glaube ich, egal, wer gegen uns spielt. Also ich meine, im Prinzip nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, wir würden gleich gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Sie müssen auch erstmal reinstarten. Also ich glaube, es ist wirklich egal. Das Wichtige ist, weil eben auch alle Mannschaften stark sind, was man ja immer wieder sagt. Das Wichtige ist einfach, dass wir gut rauskommen, eine gute Taktik haben und auch die Motivation dort wirklich zu gewinnen und nicht nach einem 1-0, falls es passieren sollte. Ich meine, wir könnten ja auch zurücklegen, dann irgendwie uns zurückziehen und darauf ausruhen und irgendwie noch den Gegentreffer bekommen, sondern wirklich schön aufspielen, weil es auch die Fans nochmal motiviert, wenn sie sehen, okay, die Mannschaft kommt aus der Winterpause, wir müssen richtig angreifen.
Böse Zungen könnten ja jetzt behaupten, die DFL möchte unseren Auftakt in die letzten 16 Spiele torpedieren. 20.30 Uhr, das liegt uns ja besonders gut, wobei wir ja zuletzt auch gegen Düsseldorf um diese Uhrzeit gewonnen haben. Aber seltsame Ansetzung der DFL, natürlich vor dem Hintergrund von möglichen Fernsehübertragungen und sowas und in Zeiten, in denen der Rubel ordentlich rollt im Fußball, dann doch irgendwie aus finanzieller Sicht nachvollziehbar. Aber natürlich nicht so ganz glücklich. Dienstag, wie gesagt, geht's los. Dann geht's Freitag schon direkt weiter gegen Union Berlin. Ist eigentlich nicht so richtig viel Zeit zum Durchschnaufen und großartig nochmal trainieren. Da wird wahrscheinlich analysiert werden und dann geht's im Prinzip auch schon wieder ins nächste Spiel rein. Union Berlin, wo der Trainerwechsel so ein Stück weit auch einfach verpufft ist, die nur noch auf Platz 6 stehen, 7 Punkte Rückstand auf den FCN haben, ihrerseits ja nur ein Punkt vor Regensburg stehen. Felix, Union Berlin dann vielleicht der größere Gradmesser oder aktuell letzten Endes zwar der größere Name als Regensburg, aber am Ende auch nicht schwieriger zu spielen?
Anders. Also ich habe das letztens gemerkt, jetzt kommt natürlich so ein bisschen, okay, ja, es ist nur ein Spiel, aber ich habe die Saison des FCN auf FIFA gespielt und ich hatte weniger Probleme bei Union, weil Union auch offensiver spielt als gegen Regensburg, die wirklich taktisch irgendwie dem FCN anscheinend nicht liegen. Ich bin mal gespannt, wie es dann wieder in echt sein wird. Aber insgesamt Union auf jeden Fall für mich auch immer noch ein Aufstiegskandidat. Es ist immer noch fraglich für mich, wie es nach der Trainersache weitergeht bei Ihnen. Und Sie haben ja auch zum Auftakt, wenn ich das richtig lese, Holstein Kiel, was auch so ein bisschen eine Wundertüte ist, aber Sie könnten auch gewinnen und dann ist, bin ich mal gespannt, was dann quasi als nächstes kommt, wenn sie gegen uns spielen. Gleich nach uns kommt für sie Fortuna Düsseldorf. Also wenn man von einem vermeintlich schweren Anfang sprechen könnte, dann hat das wahrscheinlich Union Berlin mit Kiel, uns und Düsseldorf.
Ja, nicht Kölner, sondern Kellersache war es ja bei Union. Ja, Union ja im Prinzip so ein bisschen den umgedrehten Spielplan des FCN, während wir halt hinten raus Ingolstadt, Holstein, Kiel, Braunschweig, Sandhausen, Düsseldorf bekommen, was sich eben relativ schwer liest, ist es jetzt bei Union eben genau andersrum. Wir wissen nicht, ob es am Ende dann tatsächlich noch schwer wird, wenn der FCN gegen die Mannschaften antreten muss. Für Union ist es ja auf jeden Fall ein ziemliches Brett, das sie da bekommen. Wir dürfen dann gespannt sein, was uns da am Freitagabend erwartet. Wir wollen es gar nicht jetzt noch unnötig in die Länge ziehen, unseren Blick in die Glaskugel, wollen lieber darauf ja nochmal tippen. Jan Regensburg ist das erste Spiel. Simon, wie wird es ausgehen?
Es geht 2-0 für den Club aus.
2-0 für den Club. Felix, was sagst du?
Sorry, Fabian Pretlow, aber 3-1.
Ja, ich muss natürlich 2-1 tippen. Ich tippe uns mit 2-1 zum Aufstieg konsequent durch. Wenn es klappt, gut. Wenn es nicht klappt, scheiße. Aber schauen wir mal, wie es dann wird. Es wird auf jeden Fall am Sonntag ein Gegnergespräch geben mit einem Fan, der ist Jan aus Regensburg. Dann melden wir uns natürlich nächste Woche auch zurück. Und sind dann da mit der Analyse des Spiels gegen Regensburg, werden ein Gegnergespräch gegen Union Berlin haben. Also es wird pickepacke voll bei Total Beklubbt in den nächsten Tagen. Wir sind gespannt. Wir hoffen natürlich auf einen richtig, richtig guten Start aus dem Winter heraus und dass da ja kein Gramm zu viel vom Gänsebraten übrig geblieben ist. Freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgeht, denke ich. Und ja. Darüber hinaus noch ein wenig Werbung an dieser Stelle. Nicht jeder guckt in die Glaskugel, so wie wir. Manche gucken auch mal in ein Buch, unter anderem Alex von Kutzkowski. Der liest aus seinem Buch NFL Boulevard Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt vor, hier bei meinsportradio.de ab 19 Uhr am 20.01., also am Samstagmorgen, gibt es das Ganze zu hören. Schaltet ein, wenn es nicht nur um Fußball, sondern auch um American Football geht. Und dann, wie gesagt, sind wir am Sonntag wieder für euch da mit dem Gegnergespräch. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wir freuen uns, dass ihr dann auch weiterhin einschaltet. Also bis nächste Woche, beziehungsweise bis Sonntag. Das war Total Beklubbt für heute.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.